Heute nehmen wir Sie mit in eine Welt, die ja unsichtbar und doch irgendwie allgegenwärtig ist. Das Internet der Dinge, IoT, von der Smartwatch bis zur Industrieanlage. Alles kommuniziert. Sie haben uns dazu ja spannende Quellen geschickt, die sich auf zwei Kerntechnologien stürzen. Cloud Computing und Fog Computing.
Genau die beiden.
Und das Thema boomt ja. Also Ihre Quellen deuten auf 13% Wachstum bei Geräten bis 2025 hin. Über die Hälfte der Firmen will mehr investieren. Unsere Erkundung heute. Was steckt hinter Cloud und Fog? Was sind die Unterschiede? Und ja, warum ist das für Sie wichtig?
Ganz genau. Es geht wirklich darum, die Architektur dahinter zu verstehen. Also wie funktionieren die, was sind die Vor- und Nachteile und wie spielen sie gerade beim IoT zusammen? Fangen wir doch mal mit dem Bekannteren an, oder? Dem Cloud Computing.
Okay. Cloud Computing, ja, klingt erstmal vertraut. Viele nutzen das ja täglich, oft ohne groß drüber nachzudenken. E-Mails, Fotos, Streaming.
Richtig.
Aber was genau ist das technisch, wenn wir von der Cloud reden?
Im Kern ist Cloud Computing die Bereitstellung von IT-Ressourcen übers Internet. Also Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Software, all das. Eben nach Bedarf und meistens zahlt man auch nur, was man nutzt.
Also Pay-per-Use.
Genau. Statt eben eigene, oft teure Server im Keller zu haben, mietet man die bei Anbietern. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, das sind so die großen Namen. Das gibt's ja seit den 2000ern und hat die IT wirklich, revolutioniert.
Das heißt, ich lagere meine IT sozusagen aus in externe, riesige Rechenzentren, auf die ich dann online zugreife. Wie so ein ausgelagerter, flexibler Computerraum.
Exakt, das ist eine gute Analogie, ja. Die Dienste laufen auf der Hardware der Anbieter, verteilt über Rechenzentren oft weltweit.
Okay.
Und das bringt natürlich Vorteile. Vor allem die Skalierbarkeit. Wenn Sie mehr Leistung brauchen, für eine Kampagne oder so, klicken Sie quasi und haben mehr.
Ah ja.
Und wenn es weniger wird, fahren Sie es wieder runter. Diese Flexibilität, die ist mit eigener Hardware kaum machbar. Und dazu kommt die globale Reichweite. Ihre Daten sind potenziell überall verfügbar.
Sie hatten verschiedene Ressourcen erwähnt. Da gibt's doch auch Modelle, oder? In den Quellen standen so Begriffe wie IAS, PAS, SAS.
Richtig, das sind die Service-Modelle. Die unterscheiden sich darin, wie viel man selbst macht und wie viel der Anbieter. Also IAS, Infrastructure as a Service, das ist die Basis.
Okay.
Da mieten Sie Server, Speicher, Netzwerk, Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen laufen da drauf. Dann PaaS, Platform as a Service, da kriegen Sie eine ganze Entwicklungsumgebung. Sie kümmern sich nur noch um Ihre Apps.
Verstehe.
Und SaaS, Software as a Service, das kennen die meisten, fertige Software aus dem Netz, wie Webmail oder Office 365. Da macht der Anbieter alles drunter.
Klingt ja sehr komfortabel, aber ein Punkt, der sicher viele umtreibt, die Sicherheit. Ich gebe ja meine Daten weg, die liegen woanders, vielleicht sogar im Ausland. Wie sicher ist das denn?
Ja, absolut zentraler Punkt, klar. Die großen Anbieter stecken da massiv Geld rein. Also physische Sicherheit, Netzwerksicherheit, Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung. Daten werden oft gespiegelt, also redundant gespeichert über mehrere Orte, gegen Ausfälle. Es gibt gute Zugriffsverwaltungen. Aber, und das ist wichtig, es gibt dieses Shared Responsibility Modell.
Geteilte Verantwortung.
Genau. Der Anbieter sichert die Cloud selbst, aber für die Sicherheit in der Cloud, die Konfiguration, die Zugriffsrechte, da ist oft der Kunde mitverantwortlich. Man muss also schon wissen, was man da tut.
Verstanden. Also hohe Flexibilität, Skalierbarkeit, Reichweite, viel wird abgenommen. Klingt fast zu gut. Gibt's auch Haken, also Nachteile, Fallstricke?
Ja, klar gibt's die. Das Offensichtlichste, man braucht eine stabile Internetverbindung. Ohne Netz kein Zugriff. Das kann kritisch sein.
Stimmt.
Dann die Latenz. Also die Verzögerung bei der Datenübertragung. Je weiter weg das Rechenzentrum, desto länger brauchen die Daten. Für manches egal, für anderes, wo es schnell gehen muss, ein Problem. Kennt man ja vom Streaming, wenn es ruckelt.
Ja, klar. Okay, Latenz, Internetabhängigkeit, was noch?
Naja, die Sicherheit und der Datenschutz bleiben halt ein Thema. Auch bei hohen Standards gibt man Kontrolle ab. Man muss dem Anbieter vertrauen, schauen, wo die Daten liegen, DSGVO und so weiter.
Mhm.
Dann die Integration mit alten Systemen im Haus, Legacy-Systemen, das kann knifflig sein. Und die Kosten. Pay-per-Use ist gut, aber bei viel Nutzung oder wenn man nicht aufpasst, kann es teuer werden. Manchmal gibt es auch versteckte Kosten für den Download zum Beispiel.
Ah, ja.
Und man sollte an den Vendor-Login denken. Also wie schwer es ist, später zu wechseln, wenn man sich stark auf einen eingelassen hat.
Das sind wichtige Punkte. Kommen wir mal zum Kern. Wie passt die Cloud jetzt konkret zum Internet der Dinge? Warum ist sie da so entscheidend?
Fürs IoT ist die Cloud sozusagen das Gehirn, das zentrale Nervensystem. Denken Sie an all die Milliarden Geräte, Sensoren, Kameras, Thermostate, Autos.
Ja, Unmengen.
Die erzeugen oft pausenlos riesige Datenmengen. Die Cloud bietet erstens den Speicher dafür, quasi unbegrenzt, und zweitens die Rechenpower, um diese Daten zu analysieren.
Also Big Data Analyse.
Genau. Da kommen dann oft KI und Machine Learning rein, um Muster zu finden, Vorhersagen zu treffen, Anomalien zu erkennen, Stichwort vorausschauende Wartung in der Industrie zum Beispiel.
Also Speicherung und Analyse im großen Stil. Gibt es noch mehr?
Ja, unbedingt. Die Cloud erlaubt die zentrale Verwaltung und Steuerung der Geräte auch aus der Ferne. Software-Updates an tausende Geräte gleichzeitig ausrollen.
Okay.
Über Cloud-Dashboards den Zustand von Systemen in Echtzeit sehen. Und noch was. Weil die Denkarbeit in der Cloud passiert, können die IoT-Geräte selbst einfacher sein. Kleiner, billiger, energieeffizienter, weniger Power vor Ort nötig.
Das spart Kosten und verlängert Batterielaufzeiten.
Exakt.
Aber genau hier wird's ja spannend, wenn man die Zahlen aus ihren Quellen sieht. Datenexplosion. 2020 schon 30 Milliarden Geräte. 2025 fast 60 Milliarden. Schafft die klassische Cloud das? Diesen Datenzunahme, diese Terabytes, die da ständig kommen? Oder gibt's da Grenzen?
Das ist genau der Punkt. Der wunde Punkt, wo die reine Cloud-Architektur an Grenzen stoßen kann. Und genau deshalb kam das FOC-Computing auf. Wenn die Datenmenge zu groß wird, die Latenz zu hoch, die Verbindungen zu schlecht oder zu teuer, dann braucht's eine Ergänzung.
Und da kommt der Nebel ins Spiel.
Genau.
FOC-Computing, Nebelcomputing, klingt ja noch diffuser als die Wolke. Was ist das jetzt, nur Marketing?
Naja, der Name ist eine Metapher, aber passt ganz gut. Die Cloud ist weit oben, zentral, entfernt. Der Fog, der Nebel, ist näher am Boden, näher an den Geräten, den Datenquellen.
Ah, okay.
Fog Computing ist ein dezentrales Konzept, kam so 2011 auf, stark von Cisco geprägt, um eben genau diese Schwächen der reinen Cloud zu adressieren, gerade im IoT. Die Idee: Datenverarbeitung, Speicherung, Analyse nicht nur zentral, sondern teilweise oder ganz nah am Rand des Netzwerks, da wo die Daten entstehen.
Also nicht alles erst in die ferne Cloud schicken, sondern vorher schon was machen, direkt vor Ort, am Edge.
Ganz genau. Man schiebt eine intelligente Zwischenschicht rein, die Fork-Schicht. Zwischen die Endgeräte, die Dinge und die Cloud. Das können dann stärkere Router sein, spezielle Server, IoT-Gateways oder kleine Rechner direkt an Maschinen, oft Edge-Devices genannt.
Und das Prinzip ist?
Daten erfassen, direkt vor Ort analysieren, vorverarbeiten. Und dann nur die Ergebnisse oder wichtige Ereignisse oder zusammengefasste Daten in die Cloud schicken.
Können Sie das Beispiel mit der Kamera nochmal vertiefen? Das aus den Quellen?
Ja, gerne. Also, Videoüberwachung in der Fabrikhalle. Reine Cloud-Lösung. Der ganze Stream geht permanent in die Cloud, braucht massiv Bandbreite und Speicher dort.
Mhm.
Mit Fork Computing, ein lokaler Fork-Knoten, ein kleiner Server in der Halle vielleicht, analysiert das Video live. Erkennt per Bilderkennung, ist da jemand im Sperrbereich, stimmt die Produktqualität, qualmt eine Maschine. Und nur wenn so ein relevantes Ereignis erkannt wird, schickt der Fock-Knoten einen Alarm, vielleicht mit einem kurzen Clip, in die Cloud oder direkt zum Wachmann. Das stundenlange, ereignislose Material bleibt lokal oder wird gelöscht.
Ah, das macht sehr klar. Das spart ja Unmengen an Datenübertragung. Was sind denn da die Hauptvorteile von diesem Fock-Ansatz?
Der wichtigste ist wohl die viel geringere Latenz. Weil die Analyse vor Ort ist, fallen Entscheidungen fast in Echtzeit. Das ist überlebenswichtig bei autonomem Fahren. Das Auto muss ja sofort reagieren. Oder bei der Steuerung von Industrierobotern. Millisekunden zählen da.
Klar.
Zweitens, enorme Bandbreiteneinsparung, wie beim Kamerabeispiel. Nur ein Bruchteil der Rohdaten muss durchs Netz. Spart Kosten, entlastet die Leitungen.
Macht Sinn.
Drittens, mehr Zuverlässigkeit, Autonomie. FOC-Systeme können oft weiterlaufen, lokal entscheiden, auch wenn die Cloud-Verbindung mal weg ist. Wichtig bei wackeliger Verbindung. Und viertens, kann auch die Sicherheit verbessern. Sensible Rohdaten verlassen vielleicht das lokale Netz gar nicht erst.
Klingt nach einer starken Ergänzung zur Cloud. Aber, wie immer, gibt sicher auch Nachteile, oder? So trivial ist das ja nicht.
Absolut richtig. Fog Computing macht die Architektur komplexer. Man braucht diese verteilte Infrastruktur, die Fog-Knoten. Die muss man planen, aufbauen, managen, warten. Braucht Know-how.
Und Hardware vor Ort.
Genau, zusätzliche Hardware. Das kostet erstmal Geld, Investition. Und dann laufende Kosten. Strom, Wartung, Kühlung vielleicht. Und diese lokalen Geräte können natürlich auch ausfallen oder gehackt werden. Physische Sicherheit und Absicherung der Edge-Geräte selbst ist auch ein Thema.
Und die Rechenleistung? Kann so ein Knoten vor Ort mit der Cloud mithalten?
Nein, das ist ein weiterer Punkt. Die Kapazität der einzelnen Fog-Knoten ist begrenzt. Nicht vergleichbar mit den Riesenressourcen der Cloud. Also komplexe Analysen über riesige historische Datenmengen, das ist eher was für die Cloud.
Verstehe.
Auch die Skalierbarkeit im Fog ist aufwendiger. Man kann nicht einfach klicken, braucht vielleicht neue Hardware. Deshalb lohnt sich Fog oft erst, wenn die Vorteile Latenz, Bandbreite, Autonomie wirklich kritisch sind oder eben extreme Datenmengen direkt anfallen.
Das heißt, für IoT ist Fog also vor allem dann gut, wenn es auf Speed ankommt, auf lokale Autonomie oder bei diesen Riesendatenströmen.
Genau. Oft ist es die Schlüsseltechnologie für Echtzeitsachen im Industrie-IoT, also IIoT. Steuerung von Prozessen, Robotik, Qualitätskontrolle. Auch für autonome Fahrzeuge, intelligente Ampeln in Smart Cities oder Medizintechnik, wo schnelle Reaktion zählt. Es erlaubt Geräten, auch offline schlau zu sein. Denken Sie an ein Windrad, das auch bei Netzausfall sicher reagieren muss.
Mhm. Und oft führt diese Abwägung dann eben zu hybriden Architekturen. Das Beste aus beiden Welten quasi.
Also dieses Cloud versus Fog ist gar nicht so sehr entweder oder, eher ein sowohl als auch, je nachdem, was man braucht.
Ja, in sehr vielen Fällen läuft es darauf hinaus. Sie sind keine Konkurrenten, ergänzen sich oft ideal. Man kann es als Spektrum sehen. Cloud, globale Skalierbarkeit, Riesenpower für nicht zeitkritische Analysen, zentrale Verwaltung, Langzeitspeicher.
Und Fog? Fog bringt die Intelligenz und schnelle Reaktion an den Rand, dahin, wo es passiert, wo die Daten herkommen. Finanziell, Fog braucht anfangs Investitionen, kann aber später Betriebskosten sparen durch weniger Datentransfer. Cloud ist flexibler im Einstieg, kann aber teuer werden.
Die Kombi ist also oft der Königsweg. Wie sieht so ein hybrides Modell dann aus?
Ja, Hybrid ist oft am effizientesten, am robustesten. Die Fog-Schicht am Rand macht die zeitkritischen Dinge, filtert die Daten vor, steuert vielleicht lokal.
Und nur das Wichtige geht hoch?
Genau, nur relevante, verdichtete Daten gehen in die Cloud. Dort dann die Tiefenanalyse über lange Zeiträume, KI-Training, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen, übergreifende Reports erstellen. Aber die richtige Balance zwischen Fog und Cloud, die hängt immer von den Anforderungen ab. Latenz, Datenvolumen, Budget, Sicherheit.
Wenn wir das also zusammenfassen. Cloud ist die mächtige Zentrale oben im Himmel, die den Überblick hat und die großen Analysen macht. Fog ist wie ein Netz von smarten Außenposten, die vor Ort schnell agieren und nur das Nötigste hochmelden.
Das trifft es sehr gut, ja? Beide, Cloud und Fog, sind absolut fundamental. Nicht nur für IoT, auch für KI, Big Data, autonome Systeme. Sie sind das Rückgrat für vieles in der digitalen Transformation.
Verstehe.
Und genau da setzen ja auch Firmen wie SAM Solutions an, die sie in den Quellen hatten. Die helfen eben dabei, die richtige Architektur zu finden, Cloud, Fog, Hybrid und das dann umzusetzen. Auf AWS, Azure, Google Cloud und eben kombiniert mit Edge und Fog, wenn es passt.
Wirklich faszinierend, welche komplexen, aber ja eleganten Architekturen da im Hintergrund werkeln, um unsere vernetzte Welt am Laufen zu halten. Vielen Dank für diese doch sehr erhellenden Einblicke.
Sehr gerne. Es zeigt wieder mal, wie wichtig die richtige Infrastruktur ist, wenn man die Digitalisierung wirklich nutzen will. Ist eben nicht nur Software, sondern ganz stark auch die Architektur drunter.
Und für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht als Gedanke zum Mitnehmen. Wenn durch Fog und Edge die Datenverarbeitung, die KI immer näher an uns rankommt, auf die Geräte um uns herum, welche ganz neuen Möglichkeiten bringt das? Vielleicht Dinge, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen.
Mhm, spannende Frage.
Aber auch, welche neuen Fragen wirft das auf? Datenschutz, Transparenz, Kontrolle über unsere Daten und die Entscheidungen dieser dezentralen Systeme. ein weites Feld zum Weiterdenken.